Herzlich willkommen zu unserem Podcast Jahresrückblick 2024, den wir am 3.12.2024 um 11 Uhr aufnehmen. Er richtet sich an alle die, die sich für Informationssicherheit und/oder Datenschutz interessieren oder sich zumindest damit auseinandersetzen müssen. Mein Name ist Alice Laudin und bei mir ist heute Matthias Weigmann als Vorstand der Amato AG und Andreas Kondek, unser Berater für Datenschutz und Informationssicherheit. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Laudin.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, es freut mich, dass wir uns zum Jahresende dann doch nochmal zusammensetzen konnten, um das Jahr einmal Revue passieren zu lassen. Das Jahr 2024 ist ja mit einer Menge Regularien dahergekommen, die zum Teil schon Anwendung finden, aber zum weit größeren Teil uns auch im nächsten Jahr noch beschäftigen werden. Und auch in Sachen KI poppen die neuen Möglichkeiten auf wie Pilze aus der Erde. Herr Weigmann, was hat Sie in 2024 denn am meisten beschäftigt?
Ja, in der Tat auch das KI-Thema, was total spannend ist für uns und man sich natürlich fragt, was für Auswirkungen hat das für uns, welche Risiken, welche Chancen birgt das Ganze? Und wir sind ja auch häufig dabei, sehr viele Richtlinien zu schreiben auf der einen Seite in der Beratung, bei Auditierung prüfen wir dann solche Richtlinien. Und im Grunde geht es immer wieder um dieselben Punkte. Die Frage, ist das da jetzt drin? Passt das dazu? Und da bin ich von überzeugt, dass das eine Arbeit sein wird, die in 5 Jahren kein Mensch mehr machen wird und das dann einer KI übergeben wird, also auch insbesondere die Prüfung und zu sagen, passt denn das? Ist da alles drin, was die Norm fordert? Ist das konsistent in sich? Das sind bestimmt solche Dinge, die man einer Maschine übergeben kann. Mit einigem Hintergrundwissen über die konkrete Institution kann ich mir auch gut vorstellen, dass eine KI entsprechende Regeln schreibt oder zumindest Regelungsvorschläge. Denn verabschieden muss das ja immer noch ein Mensch, solange wir uns nicht vollkommen zum Sklaven der Maschinen machen wollen und die Entscheidung bei Menschen bleibt. Das ist also bestimmt das interessanteste Thema, weil ich glaube, es ist auch auf mittlere Sicht die allergrößten Auswirkungen nicht nur auf uns und unsere Branche haben wird, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Und wir schauen natürlich auf unseren kleinen Teil.
Ja, Herr Kondek, auch im Datenschutz gab es ja relativ viel zu diesen Themen und zu den Regularien. Wie waren denn hier die Auswirkungen oder die tatsächlichen Auswirkungen, die Sie zu spüren bekommen haben?
Ja, also ich sag mal, im Blick auf den Datenschutz war das Jahr 2024 eigentlich Business as usual. Wirklich signifikante Änderungen hat es nicht gegeben. Treiber, so ein bisschen ist hier natürlich auch die Diskussion um die KI-AI-Themen, die, wie Herr Weigmann ja auch schon sagte, uns ja ganz im Allgemeinen auch bewegen. Und es trat immer mehr zutage, dass diese ganzen neuen Tools und Techniken, die uns da zur Verfügung stehen, in der DSGVO eigentlich noch gar nicht berücksichtigt werden. So dass man auch von dieser thematischen Seite sagen kann, dass es eigentlich Zeit wird, dass die DSGVO überarbeitet wird. Diese Meinung wird auch noch von anderer Seite vertreten, nämlich von den Unternehmen. Die Bitkom zum Beispiel hat hier eine Umfrage unter Unternehmen gestartet. Innerhalb dieser Umfrage waren eigentlich 63% der Unternehmen der Meinung, dass die Aufwände im Datenschutz immer höher werden und ja, dass es Zeit wird, dass die DSGVO an der einen oder anderen Stelle auch sicherlich ein bisschen praktikabler gestaltet werden sollte.
Ja, die Gestaltung der Regularien und das Zusammenspiel miteinander, sodass alles zusammenpasst, ist ja von jeher ein Problem, ne?
Ja, gerade diese Harmonisierung ist so ein Thema, denke ich. Wir erleben ja bei unseren Kunden, dass sie immer mehr belastet sind durch diese Form der Regulierung, die wir erleben, die wir natürlich finden, dass sie in unserem Bereich grundsätzlich sinnvoll ist, weil natürlich Informationssicherheit und Datenschutz wichtige Themen sind. Informationssicherheit für die Unternehmen allgemein, auch selbst, und Datenschutz ist natürlich Grundrechtsschutz. Da geht's halt um die Menschen. Also wir können da eigentlich im Kern der Sache natürlich keine Abstriche machen, aber in der Umsetzung halt sehr wohl. Ich bin da immer etwas kritisch, ob eine Behörde oder so eine Institution wie die EU jetzt in der Lage ist, tatsächlich etwas Praxistaugliches hinzukriegen und daraus zu machen. Wenn der Versuch gemacht wird, ist das aller Ehren wert, und wenn da ein bisschen was rauskommt und wir vielleicht auch zum Kern der Sache vorstoßen. Also wir sind heute meines Erachtens im Datenschutz immer noch in so einem Bereich, wo sehr viel Papier ausgefüllt wird. Also ich meine jetzt nicht Papier im wörtlichen Sinne, aber eben Texte produziert werden, mit Tabellen ausgefüllt werden. Und das ist alles so vordergründig im Datenschutz. Geht darum, Formalien zu erfüllen. Und wie wir in der Informationssicherheit auch sagen, compliant ist nicht sicher und so ist genau auch da, compliant ist kein guter Datenschutz. Und wenn ich bei meinen Audits sehe, was viele Unternehmen zum Beispiel so im Bereich der Logsysteme, also des Protokollierens von Informationen, auch im Zusammenhang mit dem System zur Angriffserkennung, so alles technisch sehr Reizvolles zusammenstellen und Informationen erfassen. Und ich mich dann immer frage in Audits, was sagt denn Ihr Datenschutzbeauftragter dazu und was sagt denn Ihre Personalvertretung dazu, ist dann häufig sehr still wird, weil entweder haben die sich noch überhaupt nicht damit beschäftigt oder die haben sich auf so einer total abstrakten, generischen Ebene damit beschäftigt, wo sie sagen, ja, das sind halt Nutzungsdaten und fertig ist die Laube. Aber da spielt möglicherweise tatsächlich die Musik, also auch für das Thema, und hier sind die Rechte der Betroffenen tatsächlich möglicherweise betroffen, je nachdem, wie diese Informationen jetzt zusammengetragen werden, genutzt werden. Aber dafür wird sich da sehr wenig interessiert. Aber Hauptsache die Papierlage stimmt. Das finde ich immer sehr bedauerlich.
Ja, was die Papierlage angeht, da geht es ja dann auch schon gleich um diese nächste Variante. Wir haben ja in Deutschland, wie auch in vielen anderen EU-Ländern, das NIS-2-Umsetzungsgesetz irgendwie noch nicht verabschiedet. Und wenn ich das jetzt so richtig gelesen habe, leitet da die EU ja ein Verfahren wegen Nichtumsetzung ein. Wird es jetzt den ganzen Ländern irgendwie zu viel, die ganzen Regularien, die von der EU kommen, irgendwie auch mal in nationales Recht umzusetzen? Oder wie würden Sie das einschätzen?
Nein, also ich würde sagen, das ist überhaupt nichts Neues. Also die EU leitet ständig gegen all mögliche Staaten Vertragsverletzungsverfahren ein, wegen Nichtumsetzung von EU-Regeln. Da ist Deutschland in schlechter Gesellschaft und das ist lange nicht das einzige Thema, wo man den Zeitplan gerissen hat. Als Steuerbürger kriegt man die Wut, oder das sind ja alle unsere Steuergelder, die für die schlampige, nachlässige, langsame Arbeit unserer Gesetzgeber daher halten müssen. Da hat sich diese Regierung nicht mit Ruhm bekleckert, aber damit sind sie auch nicht die Ersten. Das ist ein Dauerzustand. Also auch Vorgängerregierungen sind immer wieder zu langsam gewesen, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass so Vorhaben sind, die werden gern ans Ende irgendwo geschoben. Die sind halt sehr technisch, das ist wenig sexy, damit kann man in der Öffentlichkeit nicht punkten. Das interessiert zu Deutsch gesagt in der breiten Öffentlichkeit kein Mensch. Die Fachöffentlichkeit ist natürlich aber extrem interessiert und das haben wir ja auch gemerkt, dass wir das gesamte Jahr über schon gefragt werden, was kommt da jetzt, was müssen wir denn jetzt machen, können wir uns irgendwie vorbereiten, und wir natürlich so die groben Linien zeichnen können, weil sich die ja aus der Richtlinie ergeben, aber nicht wissen, was das konkret heißen soll. Und dann natürlich das Ganze wieder so eine Situation hat, wie wir die 2015 auch mit dem IT-Sicherheitsgesetz hatten, dass wir bei ganz vielen Formulierungen auch nicht wissen, was das jetzt in der Praxis genau heißen soll und uns da langsam rantasten. Und man auch von denjenigen, die es vielleicht wissen könnten oder wissen müssten, also auch auf Behördenseite, keine Auskunft bekommt, weil sie es dann vielleicht dann doch noch nicht wissen. Und man kann einfach allen nur sagen, dass wahrscheinlich das mit den Bußgeldern nicht so schnell alles kommen wird, nach all dem, was man auch so hört aus berufenem Munde und aus den Behörden, dass es darum geht, dass erstmal alle irgendwie mitmachen. Aber das wird uns sicherlich nächstes Jahr noch im großen Stil beschäftigen, dieses Gesetz umzusetzen, weil sich ja auch die Anzahl der Betroffenen gegenüber der vorigen Kürzungsgesetzgebung ungefähr verzehnfachen wird. Und das Ganze trifft auf dieselbe Infrastruktur an Beratern, Trainern, Ausbildern und Auditoren, die das Ganze prüfen sollen. Und da findet zwar auch Aufwuchs statt, aber der kann wahrscheinlich nicht Schritt halten. Und deswegen ist die Frage, wie kann sowas einfach durch die Tür gebracht werden? Also wie kann man praktisch Schritte gehen, den Anforderungen im Großen und Ganzen genügen, aber eben mit dem begrenzten Ressourcenhaushalt Schritt halten. Das wird eine große Herausforderung nächstes Jahr und es bleibt zu hoffen, dass das Ganze so umgesetzt wird, dass tatsächlich dem Thema Informationssicherheit und dem Informationssicherheitsniveau das Ganze zugutekommt und nicht wieder einen Haufen bürokratischer Abläufe in den Unternehmen erzeugt oder zumindest nicht einzig und allein. Informationssicherheitsmanagement ist ja schon Management, aber es muss ja irgendwie ankommen bei der Informationssicherheitstechnik, wenn man so will. Und das ist heute selbst bei den kritischen Infrastrukturen und bei den anderen Betroffenen vom IT-Sicherheitsgesetz und allgemeinen Unternehmen, die sich zertifizieren lassen, nach einer der relevanten Normen häufig nicht der Fall, dass sie die PS, wenn man so will, auf die Straße bringen und ihr Niveau an Informationssicherheit signifikant heben, aber auf der anderen Seite doch sehr viel Overhead zeugen.
Ja, interessant wird das ja vor allen Dingen auch für die Unternehmen, die jetzt neu vielleicht ein ISMS einrichten müssen und das womöglich relativ zeitnah, wenn das denn endlich mal durchkommt.
Ja, man soll sich damit natürlich auch rechtzeitig auseinandersetzen und unabhängig davon, ob das Gesetz jetzt kommt oder nicht, es wird nicht verschwinden, aber selbst wenn man das Gedankenspiel jetzt wagt und sagt, das käme alles überhaupt nicht, heißt das ja nicht, dass man nichts für Informationssicherheit machen muss. Das ist ja gerade das, was ich sage. Das Niveau der Informationssicherheit muss man sicherlich deutlich erhöhen in vielen Unternehmen. Also einigen ist eben auch schon gut, aber in vielen ist da noch sehr viel Luft nach oben. Nicht damit es besonders schön ist, sondern damit man eben ein akzeptables Sicherheitsniveau erreicht. Und wo das liegt, damit müssen sich die Unternehmen natürlich dann auch auseinandersetzen. Und dann stellt sich für die Führung immer die Frage, wie packe ich denn das Thema eigentlich an? Und dann kommt man dazu, dass man eben Werkzeuge braucht. Und ein Werkzeug des Managements sind Managementsysteme. Und wenn man diesen Gedankengang erstmal verinnerlicht hat, dass man sagt, wir brauchen etwas, was uns das Thema steuert, dann ist schon viel gewonnen und dann landet man letztendlich bei einem der Systeme und dann hat man vielleicht auch irgendwie verstanden, dass es im Wesentlichen eine Frage ist, wie ich das Unternehmen führe und dies hier nur eine Frage ist, wie das in der Ecke Informationssicherheit denn gemacht wird. Und da finden wir ja die üblichen Regelkreisläufe, nicht? Also die eben aus irgendwie planen, umsetzen, kontrollieren und nachsteuern bestehen. Das ist ja nicht einzigartig, sondern das sind erprobte Vorgehensweisen und Praktiken in allen Bereichen, ganz vorneweg auch im Qualitätsmanagement. Also die meisten Unternehmen müssten das eigentlich gut kennen.
Gut, dann dürften die sich ja schon mal gut vorbereiten können. Also sie wissen zumindest ansatzweise, was auf sie zukommen könnte. Herr Kondek, was mir noch so über den Weg gelaufen ist über das Jahr, ist, dass sich das TTDSG in das TDDDG verändert hat. Gab es außer der Namensänderung eigentlich da irgendwie noch was Neues in dieser Änderung?
Also es waren die marginale Änderungen, nichts, was jetzt an dieser Stelle extra noch beachtet werden muss. Natürlich die Auswirkungen teilen, haben wir gemerkt, mit den verschärften Cookie-Regeln, die da momentan noch greifen, aber sonst eigentlich nichts, was jetzt an dieser Stelle erwähnenswert wäre.
Das heißt, wir können im nächsten Jahr noch darauf warten, dass es irgendwann diese Systeme gibt, die uns von den Cookies dann erlösen, also von den Cookie-Bannern zumindest.
Ja, da wird ja viel drumherum diskutiert, aber wirklich rechtssicher Verbindliches gibt es da an dieser Stelle auch noch nicht. Und überhaupt rechne ich für das, was den Bereich Datenschutz DSGVO angeht, für das nächste Jahr nicht mit signifikanten Änderungen oder gar einer verabschiedeten signifikanten Überarbeitung der DSGVO. Hier reden wir bis jetzt eigentlich auch nur über Hintergrundgespräche, die da laufen. Als Herausforderung für die Unternehmen 2025 sehe ich eigentlich, dass für die Unternehmen das Thema Awareness, das heißt die Mitarbeiter wachsam zu halten, wenn sie mit den ganzen neuen Tools, ChatGPT und Konsorten, die wir vorhin schon erwähnt haben, umgehen. Und auch ein wirklich wachsames Auge zu haben, was das ganze Thema Cyberangriff angeht oder Phishing-Mails und diese Dinge. Also würde unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen, innerhalb der Unternehmen ja wirklich da viel Kraft drauf zu verwenden und zu investieren, die Mitarbeiter da gut auf dem Laufenden zu halten und gut zu sensibilisieren.
Was diese Awareness angeht, haben wir ja aus dem AI Act auch irgendwie bis, ich glaube, 2. Februar nächsten Jahres, soweit ich weiß, die Verpflichtung, unsere Mitarbeiter in irgendeiner Form direkt zu schulen. Also das ist ja, glaube ich, aus dem Kapitel 1, Artikel 4, dass die KI-Kenntnisse weitergegeben werden müssen. Und auch was das Risikomanagement angeht, kommt ja mit den neuen Gesetzgebungen ein bisschen was auf uns nächstes Jahr zu. Herr Weigmann, möchten Sie uns da noch irgendwie was erzählen, gerade auch was die Geschäftsführung angeht und das Risikomanagement, dass sie darauf geschult sein müssen und ähnlichem?
Ja, das ist sicherlich ein spannender Ansatz und der Gesetzgeber möglicherweise auch die Geschäftsführung als Schwachstelle in der gesamten Architektur identifiziert hat und als Abhilfe seine, müssen die wohl erstmal irgendwie geschult werden zu dem ganzen Thema. Eigentlich ist das ja eine Selbstverständlichkeit, dass die kundig sind zu dem Bereich, was der Gesetzgeber ja nicht geschrieben hat, oder zumindest wissen wir das noch nicht so genau, was denn so eine Mindestanforderung an so eine Schulung sind und ob es vielleicht so etwas geben wird wie ein Curriculum, dass das BSI vielleicht so etwas schreibt, wie sie es in anderen Bereichen auch gemacht haben. Man sagte, was muss denn da eigentlich vermittelt werden? Und aus dem Curriculum sich dann auch eine gewisse Mindestzeit ergeben würde, Heute ist ja gar nicht klar, ob man da jetzt mit 2 Stunden, einem halben Tag, 2 Tage, 2 Wochen oder was auch immer da eigentlich notwendig ist, was mitzunehmen. Ich höre schon die Ersten, die gesagt haben, also so ein halber Tag, das sei schon viel zu viel für das ganze Thema. Das könnten sie nicht, also das könnte man ja nicht leisten. Sagt, naja, also ich würde es vielleicht für die Untergrenze für das Thema halten, auch wenn man es vielleicht nicht am Block macht, aber vielleicht dann über eine gewisse Zeit auch verteilt im Jahr immer mal wieder so ein Punkt. Aber es ist sicherlich ein wertvoller Ansatz, da die Geschäftsführung aufzuschlauen, damit sie vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, wo die Problemlage da liegt. Ähnliches gilt natürlich auch für alle Mitarbeiter bei der KI-Nutzung, ob der Gesetzgeber sich nun da hätte vorwagen müssen, um jetzt für alle vorzuschreiben, dass sie da geschult werden müssen. Eigentlich ist das auch eine Selbstverständlichkeit, dass man sagt, also Mitarbeiter, die Tools einsetzen, sollen auch irgendwie qualifiziert sein, kompetent sein, mit diesen Tools umzugehen. Das sollten die Unternehmen schon aus eigenem Interesse tun. Ansonsten stümpern ja die Mitarbeiter damit rum, um das mal so zu sagen. Ich glaube natürlich, dass es dem Gesetzgeber in erster Linie geht, um auf diese lauernden Gefahren beim Einsatz dieser Tools hinzuweisen. Ob das nun in diesen Schulungen stattfinden wird und ob das nun auch der richtige Ansatz ist, dass wir als Erstes wieder von den Gefahren sprechen. Und auch wenn ich glaube, dass, was sich im Moment im Bereich künstliche Intelligenz tut, schon ein gewisser Sprung ist, den wir erleben, vielleicht vergleichbar mit der Einführung des World Wide Webs oder derartigen Umbrüchen, ist es doch eine Frage, ob wir als Erstes den Blick auf die Gefahren werfen müssen. Natürlich darf man die nicht aus dem Auge lassen, aber ob der Gesetzgeber dann unbedingt sagen muss, dass da alles Schlimmes passieren kann, denn wir werden damit sowieso umgehen können. Und letztendlich sind das Diskussionen, die wir bei jeder neuen Technologie als Gesellschaft haben. Wo liegen die Gefahren und wie gehen wir damit um? Und mein Lieblingsbeispiel ist aus der Frühphase des Automobils, wo es eine Vorschrift gab in Deutschland, zumindest ich glaube in Preußen, dass vor jedem Automobil musste ein Mensch gehen mit einer roten Fahne, der die Umstehenden warnt über die Näherung dieses neuen Ungetüms. Das muss man sich mal heute vorstellen, also in die heutige Zeit. Aber den Geist, und den haben wir heute noch. Und mit diesem Mindset auf Neudeutsch sind wir heute noch unterwegs. Also am liebsten hätten wir vor jeder neuen Technologie einer, der mit einer roten Fahne vor mir wegläuft und die Umstehenden warnt, was da Gefährliches kommt. Ich glaube, wir sollten uns da ein bisschen offener machen. Also natürlich nicht naiv an solche Dinge rangehen, aber einfach vielleicht mal den Blick auch mehr Richtung Chancen lenken. Denn wenn wir es nicht tun, tun es andere.
Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz für diesen Podcast. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz einen Hinweis in eigener Sache einbringen. Wir ziehen nämlich zum 1. Januar 2025 an eine neue Adresse, nämlich an den Winterhuder Weg 82 in Hamburg. Und für uns heißt das im Grunde genommen, dass wir uns wieder in die Nähe der Munzburg-Türme begeben. Das heißt, zurück zu unseren Wurzeln. Herr Weidmann, möchten Sie was zu den Hintergründen noch ganz kurz dazu erzählen?
Ja, in der Tat kämen wir zurück in angestammte Gefilde, wenn man so will, nicht in dasselbe Gebäude, ein paar Häuser weiter die Straße rauf, wieder im Winterhuder Weg. Ja, wir sind 2019 hier in die Bäume in der ersten Brunnenstraße gezogen, vor Corona, und haben uns damals stark vergrößert und hatten den Eindruck, dass die Räume schon schnell wieder zu klein werden, und dann kam Corona. Und seitdem hat sich doch die Arbeitsweise sehr verändert. Wir haben sehr viel Homeoffice, wir treffen uns teamweise zu verabredeten Zeiten, um in Präsenz uns auszutauschen. Aber der Rest der Arbeit findet auch weitestgehend bei uns halt beim Kunden vor Ort statt. Das aber auch viel seltener als früher. Viel häufiger sind heute mittlerweile Videositzungen. Und wir haben ja auch alle gelernt, wenn man so will, dass man auch Absprachen unter Kollegen das schnelle mal jetzt auch Teams gesteuert in unserem Fall machen kann. Das hat nicht nur Nachteile. Natürlich leidet immer der persönliche Austausch in solchen Dingen oder die Nähe. Dafür kommt man viel häufiger mal tatsächlich zum Austausch, weil man selbst eine halbe Stunde nochmal nutzen kann, um sich eben schnell zusammenzuschalten, was früher nicht geklappt hatte, wenn man dann in einem Raum zusammenkommen soll. So, und insofern haben wir das gehabt, was viele andere auch erleben. Sie kommen, und das sehe ich auch bei meinen Audits immer wieder, dass man durch leere Hallen wandelt, weil die Mitarbeiter alle im Homeoffice sind. Und da passen wir uns entsprechend an und haben eine Struktur, die es uns nach wie vor ermöglicht, uns vor Ort zu treffen, auch die eine oder andere Schulung durchzuführen am neuen Standort, aber der neuen Homeoffice-Situation alles in allem besser gerecht wird.
Ja, wunderbar. Dann war es das auch für heute. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zu den Themen Informationssicherheit und Datenschutz haben, sind wir gerne für Sie da und bieten auch entsprechende Seminare dazu an. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter anmato.de oder rufen Sie uns einfach unter der 040 229 47190 an. Und auch wenn Sie Anregungen oder Feedback zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gern unter podcast@anmato.de. Damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und bei Herrn Beikmann und Herrn Kondek für den Rückblick. Auf Wiederhören.